Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier bei euch in der Gnadenkirche zu sein. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Lukas Knies. Ich komme aus St. Georgen, da wo Stamm 470 herkommt, habe ich heute gelernt. Die Nummer wusste ich nicht auswendig. Genau, das ist meine wunderbare Frau Katharina und unser Sohn Jeremias. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Es wurde schon angekündigt, ich bin vom Haus des Gebets. Habe ich das richtig hier? Genau, Haus des Gebets in St. Georgen. Es ist ein Gebetshaus, das heißt, es ist keine Gemeinde, sondern dort treffen sich Christen aus den unterschiedlichsten Gemeinden. Aus der Gnadenkirche, aus dem Kristallforum, aus dem ICF, aus verschiedenen FEGs, aus den Landeskirchen und so weiter. Etwa 100 Mitarbeiter. Und wir beten dort in drei verschiedenen Gebetsräumen. Und es ist einfach so ein Gebetsschwerpunkt, wo wir Menschen, die das Thema Gebet auf dem Herzen haben, sich dort treffen, gemeinschaftlich beten und auch, wo wir einfach das ganze Thema Gebet, viel Schulung machen und trainieren, weil wir wollen nicht nur sehen, dass ein paar Leute in St. Georgen im Gebetshaus sich treffen und beten, sondern dass die Gemeinde Jesu überall einfach freudig und kraftvoll im Gebet unterwegs ist. Und einer unserer Schwerpunkte tatsächlich, für was wir beten, wir haben, wie gesagt, drei verschiedene Gebetsräume. In einem Gebetsraum machen wir immer Fürbitte. Es funktioniert so, dass sich da zwei oder drei Leute für eine Stunde treffen und entweder ist ein Schwerpunkt einfach für diese Region zu beten, das heißt hier für die Gemeinden in der Region oder spezifische Anliegen. Und der andere große Schwerpunkt bei uns ist zu beten für das ganze Thema Weltmission und ein bisschen spezifischer noch für das ganze Thema unerreichte Volksgruppen. Da arbeiten wir auch deutschlandweit mit ganz, ganz vielen Missionswerken zusammen, weil wir das auf dem Herzen haben, dass das Evangelium von Jesus nicht nur hier im Schwarzwald, sondern bis an die Enden der Erde ausgebreitet wird. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber es gibt etwa 3 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die haben noch nie aus erster Hand das Evangelium gehört. Aber es sind nicht nur einzelne Menschen, sondern es gibt ganze Völker und Volksgruppen, die noch nie das Evangelium gehört haben. Auch sehr große Volksgruppen teilweise, Menschen, also Millionen Menschen, die überhaupt keinen Zugang zum Evangelium haben. Es gibt etwa 1500 Sprachen auf dieser Welt, wo kein einziger Vers bisher von der Bibel in diese Sprache übersetzt ist. Und da arbeiten ja zum Glück ganz, ganz viele Missionsorganisationen, Gemeinden, Dienste, Werke weltweit daran, dass das vorangeht. Und es ist unfassbar zu sehen, in welcher Zeit wir leben. Das Evangelium breitet sich massiv aus auf dem Globus. Ich weiß, hier in Deutschland sind wir manchmal so ein bisschen deprimiert, aber weltweit gesehen leben wir in einer riesigen Zeit der Ernte. Das heißt, in einer Zeit, wo ganz, ganz, ganz viele Menschen zum Glauben kommen und wo eben auch viele Volksgruppen erreicht werden, die bisher nicht erreicht wurden. Und wir haben seit vielen Jahren bei uns im Gebetshaus, beten wir jeden Monat für eine unerreichte Volksgruppe des Monats. Das heißt, irgendjemand oder ein Team sucht dann eine Volksgruppe aus, zu sagen, okay, heute beten wir eben, oder diesen Monat beten wir für die Paschtunen, meinetwegen, die viel in Afghanistan und Pakistan sind. Und da wird diesen Monat speziell für diese Volksgruppe gebetet, neben allen anderen Sachen, für die wir beten. Und vor jetzt bald 2 Jahren, ist dann durch Zusammenarbeit mit verschiedenen Missionswerken und der Evangelischen Allianz Deutschland, haben wir daraus eine Gebetsinitiative gemacht, die im Prinzip für den ganzen deutschsprachigen Bereich ist, beziehungsweise mittlerweile wird sie sogar ins Französische übersetzt, und wo viele, viele hunderte Beter sich eingeklinkt haben, also nicht nur wir paar Leute dort in St. Georgen im Schwarzwald oder aus dieser Region, sondern wo deutschlandweit, Österreich, Schweiz Leute sich einklinken und in diesem Monat dann für eine spezielle Volksgruppe beten. Das Ganze funktioniert so, dass man entweder per E-Mail die unerreichte Volksgruppe des Monats zugeschickt bekommt und dann kann man damit beten oder eben per WhatsApp das zugeschickt bekommt, je nachdem, was der Kanal ist, den man mehr mag. Da gibt es dann 3-4 Seiten PDF, einfach mit Informationen, Gebetsanliegen, wo sind die, wie ist da der Stand. Und für Menschen wie mich gibt es dann auch einen One-Pager, also wo alles auf einer Seite kompakt ist. Und damit kann man einfach beten mit vielen, vielen hundert anderen Menschen für das Thema Weltmission, für das Thema unerreichte Volksgruppen. Ich mache da gerne Werbung für, weil das ist ja irgendwie so ein Thema, mehr oder weniger hat man das auf dem Schirm, okay, das Evangelium ist noch nicht überall, aber so der persönliche Zugang, unerreichte Volksgruppen, die sind halt irgendwie weit weg, vielleicht hast du jetzt gerade im Kopf irgendwie so einen eingeborenen Stamm irgendwo im Urwald oder so, die gibt es tatsächlich auch, aber viele sind auch in sehr, sehr großen Städten. Und genau, das ist der einfachste Weg, Zugang hier zum Herzen Gottes zu bekommen, zu dem Thema, ist einfach mitzubeten. Das heißt, wer da Freude dran hat, lernt es mal kennen. Draußen liegen auch zum Gebetshaus und zu der Initiative am Infotisch ein paar Flyer. Noch ein letzter Satz zum Gebetshaus. Ich freue mich richtig, Markus, dass ihr auch das hier vorgestellt habt mit der Gebetsinitiative, wo es ums Thema Antisemitismus geht, so ein wichtiges Thema. Wir haben jetzt an Yom Kippur, also am Versöhnungstag, das ist am Mittwoch auf Donnerstag, also der höchste jüdische Feiertag, oder dort werden wir im Gebetshaus eine Gebetsnacht auch machen. Wenn du Freude hast, dafür zu beten oder auch einfach mal das Gebetshaus kennenzulernen, das wäre ein toller Anlass. Das geht am Mittwoch, also diesen Mittwoch, 1. Oktober um 19 Uhr los bei uns als Abendveranstaltung, und dann hat man Möglichkeit, wenn man will, die nächsten 24 Stunden zu beten. Also man kann dann kommen, wann immer man will, und mitbeten. Genau, wir haben schon einiges gehört heute, was die Woche passiert ist bei euch Rangern, mit dem Schwerpunkt, verschiedene Helden anzuschauen. Und ihr habt auch schon gesagt, der größte Held ist natürlich Jesus. Und jeder Held hat ja irgendwie auch so ein Geheimnis seiner Superkraft. Ich bin ein bisschen, ehrlich gesagt, raus aus der Thematik, aber wenn mein Kleiner ein bisschen größer wird, werde ich wieder einsteigen. Aber bei mir war noch eben Spider-Man, kam, glaube ich, auch vor im Lied. Ja, der wurde von so einer Spinne gebissen, oder für mich der Held meiner Kindheit, ja, Asterix, ja, der seinen Zaubertrank hatte. Also jeder Held hat irgendwie so ein Geheimnis seiner Kraft. Und der größte Held, Jesus, hat auch ein Geheimnis seiner Kraft. Und das entdecken die Jünger, die mit ihm unterwegs sind, nach einer ganzen Zeit. Nämlich, sie haben entdeckt, das Geheimnis der Kraft von Jesus liegt in seiner Beziehung mit dem himmlischen Vater. In Lukas 11 wird berichtet, wie Jesus am Beten ist. Und dann hört er auf zu beten, und die Jünger kommen zu ihm und sagen zu ihm: Herr, lehre uns beten. Das Verrückte an diesem Satz ist, dass es die einzige Bitte ist, die wir in den Evangelien finden, wo die Jünger Jesus bitten, ihnen etwas beizubringen. Das finde ich irgendwie eine erstaunliche Tatsache, weil man würde ja davon ausgehen, wenn man mit Jesus unterwegs ist, würde ich ihn die ganze Zeit fragen, also wie genau funktioniert es jetzt mit dem Wasser in Wein so, ja, also und Jesus, wie, also es gäbe ja so viel zu lernen, aber die einzige uns überlieferte Bitte in den Evangelien ist die Bitte: Herr, lehre uns beten. Weil sie haben, glaube ich, verstanden, dass alles andere, was Jesus tut, fließt aus dieser innigen Beziehung mit dem Vater und aus seinem Gebetsleben. Und Jesus ist mein absoluter Held, und wenn ich auch sein Gebetsleben studiere, das motiviert mich so sehr, ihm nachzueifern, ihn zu meinem Vorbild zu machen, weil das ganze Leben von Jesus ist durchzogen von Gebet. Das beginnt bei seinem öffentlichen Auftreten, er lässt sich taufen, und Lukas überliefert, er betet und dann öffnen sich die Himmel, der Geist kommt auf ihn herab und die Stimme des Vaters spricht ihm seine Identität zu. Das nächste ist, er geht in die Wüste, so startet er seinen Dienst mit 40 Tagen Gebet und Fasten in der Einsamkeit. Aber das war nicht nur der Startpunkt für ihn, sondern, das heißt Lukas 5, Vers 16 und an anderen Stellen, immer wieder zieht er sich zurück ins Gebet, in die Einsamkeit mit dem Vater. Und man kann alle Stationen, ich mache das jetzt aus Zeitgründen nicht, aber Jesu durchgehen, überall findet man, vor allem im Lukas-Evangelium ist es so betont, dass er ein Mann des Gebets war, in jeder Situation kann man sehen, wie er betet. Und auch seine größte Heldentat, die Jesus vollbracht hat, nämlich dass er ans Kreuz gegangen ist und dort stirbt. Und nicht einfach nur stirbt, sondern stirbt als Sühneopfer für alle Menschen. Alle Schuld und Sünde und Verfehlung der Menschheit auf sich nimmt, dort am Kreuz stirbt, für das, was du und ich verbockt haben. Diese Tat wurde geboren aus dem Gebet. Ohne Gethsemane gäbe es kein Golgatha. In Gethsemane, das war der Garten, bevor Jesus verhaftet wurde, dort ist er immer wieder hingegangen zum Beten. Und in Gethsemane ringt er, so wie wir in dem Gebet gesungen haben, damit, dass der Wille des Vaters sein Wille wird. Und er betet dort dreimal und versucht sich Gebetsunterstützung seiner Jünger zu sichern. Das klappt nicht so gut, aber Jesus betet dort. Und sehr, sehr intensiv, das heißt, er schwitzt Blut und Wasser und ringt mit Gott im Gebet, und dann wird er verhaftet, geht den Weg ans Kreuz und stirbt für uns und steht auf von den Toten. Und auch heute sitzt Jesus zur Rechten des Vaters als Hohepriester im Himmel, und der Hebräerbrief sagt uns, er tut dort für uns Fürbitte. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Jesus viel darüber gesprochen hat. Es gibt wenig Themen in den Evangelien, die wir sehen, wo Jesus so viel drüber gelehrt hat, wie über das Thema Gebet. Geld ist noch ein Thema, wo er viel drüber gesprochen hat, aber ich bleibe heute lieber bei Gebet. Und ich habe eines der vielen, vielen Texte mitgebracht, wo Jesus darüber lehrt. Es gäbe sehr, sehr viele und ich habe euch den Text aus Matthäus 18 mitgebracht und möchte mit euch ein bisschen drüber sprechen, über eine biblische Gebetskultur. Ich habe das genannt, wie wir in unseren Beziehungen die Gegenwart Jesu im Zentrum haben. Und der Text ist aus Matthäus 18. Dort heißt es, und auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden über irgendeine Sache, die sie erbitten wollen, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Ich denke, zumindest der zweite Vers ist ein sehr, sehr bekannter Vers. Der wird oft verwendet in christlichen Kreisen als Trostpflaster, wenn bei der Veranstaltung nicht viele aufgetaucht sind, dann trösten wir uns damit, dass auch wenn zwei oder drei oder wenn wir wenige sind. Aber es ist ein bekannter Vers, aber es ist ein unglaublich kraftvoller Vers auch. Und ich möchte ein bisschen auseinandernehmen mit euch und drei Aspekte beleuchten, die sehr, sehr praktisch machen, wie die in deinem Leben aussehen können. Und der erste Aspekt ist, dass Jesus hier was betont, nämlich die Größe der Gebetsgemeinschaft. Er sagt hier, wenn zwei von euch übereinkommen und dann, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Ich habe das genannt, das erste Prinzip, Gebet im kleinsten Kreis. Ich weiß nicht, an was du denkst beim Thema Gebet. Ich denke viel natürlich an die persönliche Ebene, also einfach ich bete alleine, ich bin mit Gott zusammen, ich habe Gemeinschaft, ich bete und das ist auch ein wichtiges Prinzip. Das sehen wir auch bei Jesus, der Matthäus 6, Vers 6 lehrt, wenn du betest, geh in dein Kämmerchen, nimm dir Zeit, wo du Ruhe hast und bete dort im Verborgenen allein zu Gott. Das ist eine ganz, ganz wichtige Dimension vom Gebet. Aber genauso sagt Jesus, wenn ihr betet, es geht um das Gebet in Gemeinschaft. Und da ist interessanterweise die wichtigste Größe der Gebetstreffen, wenn zwei von euch übereinstimmen, wenn zwei oder drei euch treffen. Oftmals in Gemeinden, ich gehe einfach mal davon aus, hier in der Gnadenkirche gibt es auch irgendwie sowas von Gebetstreffen, Gebetsversammlungen oder eben vor dem Gottesdienst haben wir uns getroffen und gebetet. Wenn ich Gemeinden da drin begleite oder Seminare mache oder mit Missionswerken oder so über Gebetskultur unterwegs bin, dann ermutige ich immer, nicht nur Gebet zu denken, als wir machen eine große Gebetsveranstaltung und erwarten, dass die ganze Gemeinde eigentlich da ist. Weil die Wahrheit ist ja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ihr in der Gnadenkirche seid da bestimmt anders, aber in den meisten Gemeinden ist es so, wenn du ein Gebetstreffen machst und du hast eine richtig erweckte Gemeinde, dann sind da 5-10% der Leute da. Und da ist manchmal so eine Enttäuschung oder auch ein Frust, denen, die das Gebet hochhalten, sagen, eigentlich müssten ja alle jetzt hier sein, oder? Und ich ermutige immer, wenn wir sagen, wir wollen eine betende Gemeinde sein, wir wollen ein betendes Volk Gottes sein, wir wollen Jesus zum Vorbild machen, diese Kraft anzapfen, die er angezapft hat, dann lasst uns nicht nur denken in einer Veranstaltung oder ein, zwei Veranstaltungen, sondern lasst uns denken in, wie können wir ganz viele simple kleine Kreise bilden, wo wir beten. Weil allein logistisch im 21. Jahrhundert findet man einen Termin, wo alle können. Für die einen ist es super am Abend, für die anderen ganz, ganz schlecht. Und was ich liebe, ist, Jesus holt das Gebet in Gemeinschaft in diese kleinste Ebene rein. Und deswegen, ich will dir kurz vorstellen, was sind die wichtigsten Orte des Gebets oder die wichtigsten Gebetsversammlungen. Wenn du verheiratet bist, ist deine wichtigste Gebetsversammlung, dass du mit deinem Ehepartner zusammen betest. Und das ist ein No-Brainer, also irgendwie, da muss man eigentlich nicht drüber nachdenken und trotzdem ist das ein mega umfochtenes Ding. Ich kenne ganz viele frustrierende Statistiken die ich jetzt hier nicht teile, sondern ich will euch einfach reinrufen. Das ist so, so wichtig. Wenn wir sagen, wir wollen ein betendes Volk sein, wir wollen Jesu Kraft erleben, wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen auch eine betende Gnadenkirche sein, dann beginnt das nicht beim Gebetstreffen oder beim Gebetsfrühstück, was ich super finde. Das ist hilfreich, aber was es braucht, dass es wirklich eine betende Gemeinde ist, ist, dass es nicht nur die Veranstaltung gibt, sondern dass das in den Beziehungen, die ich habe, stattfindet. Und die wichtigste Beziehung, wenn man verheiratet ist, ist erstmal der Partner. Und das ist umfochten. Und ich rede gleich ein bisschen praktisch drüber, wie kann man das etablieren. Aber um das klar zu sagen, das ist der wichtigste Ort des Gebets, dass du mit deinem Ehepartner betest. Und ich mache es mal kurz wie Paulus, der über das Gebet lehrt und dann sagt er, und ihr Männer, hebt auf heilige Hände. Ich will echt uns Männer da reinrufen, es gibt so viele christliche Ehepaare, wo die Frau diejenige ist, die sagt, lass uns doch und so weiter, lass uns Männer diejenigen sein, die Initiative nehmen, sagen so, okay, Lukas hat es nochmal gesagt, im Wort Gottes steht es irgendwie, wie machen wir das jetzt? Und dass wir reinstehen und dass wir Verantwortung nehmen dafür, dass in unserer Ehe gebetet wird. Aber auch, oder lass uns noch bei der Familie bleiben, wenn du verheiratet bist und Kinder hast, dann ist das der zweitwichtigste Ort, dass man die Kinder mit reinnimmt, dass sie ganz natürlich kennenlernen in diesem Zweier, Dreier oder dann sind es vielleicht auch, wenn du deine 7 Kinder zusammen hast, ja 9 Leute, aber da versammelst du dich und die Gemeinde beginnt in deinem eigenen Haus. Und hier trifft sich dann die ganze Sippschaft der Gemeinde, der Gnadenkirche, aber es sind die einzelnen kleinen Zellen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir mit unseren Kindern beten, für sie beten und dass wir eine Gebetskultur entwickeln, wo die Kinder drin aufwachsen. Aber das ist jetzt nicht nur für Verheiratete oder Familien wichtig, sondern wenn du in jeder deiner engen Beziehung zu sagen, wie lebe ich dort Gebet? Das ist doch verrückt, oder? So viele Menschen, die Jesus lieben und ihm nachfolgen, sind miteinander befreundet, aber beten eigentlich nie zusammen. Ist irgendwie komisch, oder? Oder sie beten dann vielleicht schon zusammen, wenn wir in einem ganz frommen, exklusiven Setting sind, dass wir uns beim Ranger Camp treffen und dort beten wir dann. Und das ist ja gut, versteht mich nicht falsch, das sollen wir machen. Aber es sollte doch was sein, wo wir einen Lebensstil haben und das so leben. Das heißt, in deinen Freundschaften, wie lebst du Gebet mit Leuten, keine Ahnung, die Christen sind und wo du denselben Arbeitsplatz hast, mach doch einmal die Woche mit denen Gebetsspaziergang, irgendwie in der Mittagspause noch 20 Minuten. Also wie etablierst du in deinen engen Beziehungen Gebet? Ein paar praktische Tipps dazu. Wenn du sagst, ich will in meinen engsten Kreisen, in meinen engsten Beziehungen Gebet etablieren, was hilft? Lieber kurz und knackig als lang und selten. Wenn wir jetzt rangehen und sagen, okay, jetzt bin ich motiviert, Sonntag, Predigt gehört, Gebet, so wichtig. Wir haben jetzt jeden Morgen 3,5 Stunden, treffen wir uns als Ehepaar und so. Funktioniert nicht, ja. Das ist zu viel. Was sind die kleinen Dinge, die du einbaust oder wo du es einfach anfängst? Und das wächst dann automatisch, dass natürlich wird. Für viele ist es noch gar nicht normal, in Freundschaften, in der Ehe oder mit den Kindern eine Gebetskultur zu haben. Dann fang an, jeder spricht jetzt ein Gebet, fertig. Ich denke auch viel in Ritualen. Also was sind sinnvolle Rituale, die wir haben? Zum Beispiel bevor wir essen, zu beten, uns auf Gott auszurichten, ihm zu danken. Was ist das Erste, was du tust, wenn du aufstehst, wenn du dann in den Tag gehst, aus dem Haus gehst, nochmal zusammenzustehen als Familie, kurz zu beten, bevor du einschläfst, vielleicht nicht irgendwie noch Social Media durchscrollen, sondern vielleicht einfach noch zu beten. Also diese simplen kleinen Dinge. Und dadurch wird der Alltag von Gebet mehr und mehr durchzogen. Einer meiner Mentoren hat mich so darin geprägt, dass der immer, wirklich immer, wenn der mit irgendwelchen Leuten zusammen ist und man redet irgendwie über irgendwas, dann sagt er zum Schluss, okay, dann lass uns jetzt noch beten. Und sowas kann ja so richtig awkward sein, so richtig komisch und eng und so, aber bei dem ist es, Das hat so viel Leben da drin. Und ich war jetzt im Sommer 2 Tage bei ihm und ich habe danach reflektiert, gedacht, wie oft hatten wir Gebetsgemeinschaft? Einfach weil immer, wenn wir dann irgendwie geredet haben, dann am Abend saß er noch auf seiner Terrasse, haben noch ein Glas Wein getrunken und über Gott und die Welt und alles Mögliche geredet. Und dann ist es so irgendwann zu spät und wir werden beide müde und merken, okay, jetzt ist es langsam Zeit ins Bett zu gehen. Und dann sagt er, okay, lass uns noch beten. Und wir teilen einfach nochmal das, was wir geredet haben, im Gebet und es baut so tief. Also es sind viele, viele kleine Momente, und wo ich gemerkt habe, ja, es ist sehr, sehr simpel im Alltag, das reinzunehmen. Was natürlich auch dient, ist, besondere Momente zu schaffen, wo ich sage, wo habe ich ganz bewusst in meinem Alltag, aber auch in meiner Woche oder vielleicht auch in meinem Jahr Momente, wo ich sage, da treffe ich mich mit der Person einmal die Woche zu einem Gebetsspaziergang. Bei uns Mitarbeiter im Gebetshaus sagen, okay, hier habe ich diese Stunde für bitte jede Woche mit der Person oder mit den 2 Personen und wir beten dafür. Und das Coole ist halt, wenn man sowas einplant, dann findet es auch meistens statt. Aber Zufall heißt meistens Ausfall. Also das findet nicht statt, wenn wir es nicht priorisieren. Das kennen wir bei allen anderen Sachen auch. Und natürlich auch dann in den Gemeindealltag. Nicht nur, also belebt bitte die Gebetstreffen, kommt bitte zum Gebetsfrühstück, nutzt diese Gelegenheiten, weil dort, da ist Inspiration, da erleben wir das gemeinschaftlich. Aber einfach da, wo ihr eh miteinander unterwegs seid, ich liebe das an den Royal Rangern tatsächlich, dass überall, wo ich mitkriege, was dort geht, dass da echt auch eine Gebetsbetonung da ist und dass da viel, viel gebetet wird. Und es ist ja nicht kompliziert, mit 2, 3 Leuten eine Gebetszeit zu organisieren. Und alles, was im Gemeindesetting da ist, es muss nicht ein Riesending sein, sondern lasst uns noch zusammenstehen und beten. Weil so kann aus einem Volk Gottes, was irgendwie Gebet wichtig findet, aber faktisch wir in Deutschland sehr, 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 sehr wenig beten, ein betendes Volk werden, wenn es nicht nur, es gibt ganz spezielle organisierte Sachen, sondern es ist einfach die ganze Zeit, wo wir zu zweit, zu dritt zusammen sind, beten wir. Deswegen, meine Ermutigung ist, es beginnt, wo 2 oder 3 zusammen sind, es beginnt in deinem eigenen Haus, in deinen engsten Beziehungen. Es ist ein tiefes Reich Gottes Prinzip durchs ganze Neue Testament hindurch, dass das Reich Gottes wächst vom Kleinen ins Große. Über Leiterschaft heißt es im Timotheusbrief, 1. Timotheus 3, Vers 5, dass ein Leiter, ein Gemeindeleiter, ein Ältester, Menschen, die Verantwortung nehmen, das sollen Leute sein, die dem eigenen Haus gut vorstehen, heißt es dort. Das heißt, das Prinzip vom Königreich ist, wir erleben das in unserem Kleinen. Ich habe das in meiner Ehe, ich habe das in meinem engsten Kreis von Menschen, die ich in Jüngerschaft begleite, mit Freunden, mit Leuten, mit denen ich eng leben teile. Dort lebe ich das und das qualifiziert mich, dass ich auch im Größeren Verantwortung nehme. Aber was nicht sein darf, ist, dass ich ein Gebetshausleiter bin, der irgendwie große Gebetstreffen leitet und 1000 so Sachen macht, aber daheim habe ich keine Gebetskultur. Das ist im Königreich Gottes versagt. Einer anderer meiner Mentoren hat zu mir gesagt, Lukas, mach nichts woanders, was du nicht zu Hause auch tust. Das heißt, wenn ich hier bin und ich predige und lehre und nehme das Wort Gottes, wenn ich das nicht daheim mache, wenn ich es nicht in meinen engsten Kreis mache, dann ist das nicht gesund gebaut. Wenn ich irgendwo Gebetstreffen leite, aber ich habe das nicht in meiner Ehe, dann ist das nicht gesund gebaut. Wenn ich meinen Teams eine Feedback-Kultur lebe und so weiter, aber ich habe nicht daheim ein sauberes, wie wir mit Konflikten und Sachen umgehen, dann ist das nicht gut gebaut. Das Königreich Gottes ist vom Kleinen ins Große. Okay, lass uns nochmal den Text anschauen. Jesus spricht über Gebet und er betont hier, dass eine unfassbar schöne Verheißung, nämlich er sagt, wenn wir in seinem Namen zusammenkommen, dass er in unserer Mitte ist. Und das ist für Jesus mehr als eine Floskel, sondern es ist eine herrliche Verheißung, dass seine Gegenwart, dass seine Nähe, dass seine Präsenz in einer besonderen Art und Weise greifbar da ist, spürbar, im Zentrum ist, wenn wir uns zu zweit, zu dritt, und jetzt nagel mich nicht drauf fest, es funktioniert auch mit 5 Leuten, wenn wir uns da drum versammeln. Und ich habe das Prinzip genannt, Genuss seiner Gegenwart. Ich weiß nicht, was dir bei dem Wort Gebet durch den Kopf geht oder vielleicht auch durch deine Emotionen geht. Für viele ist Gebet irgendwie wichtig, aber auch oft irgendwie eine Last oder verbunden mit einem gewissen schlechten Gewissen, weil man sollte ja mehr, und es ist schon wieder so ein Prediger da, der sagt, ups, eigentlich sollte ich ja und so. Und ich glaube, wir brauchen da eine biblische Erneuerung unseres Denkens, was Gebet in erster Linie ist. Gebet ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es heißt, dass er gegenwärtig ist, dass er präsent ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe meinen Gott. Er ist so schön. Er beschreibt sich als die Quelle lebendigen Wassers, aus der alles raussprudelt an Freude, an Liebe, an Kraft. Wenn wir ihm begegnen in seiner Vaterschaft oder Jesus in seiner Demut oder dem Heiligen Geist in seiner Sanftmut, das ist so schön. Es gibt keine Person, die herrlicher ist als er. Mit ihm zusammen zu sein, ist pure Freude und Genuss. Und manchmal ist es so innig, fast intim, wo ich mich so, oh, seine Liebe. Und manchmal ist es auch ein ehrfürchtiges Zittern vor diesem Gott, der thront in dem ganzen Erdkreis. Aber beides ist so genussvoll, herrlich, schön. Und dazu sind wir eingeladen. Wenn Gott dich ruft oder wenn Jesus dich ruft ins Gebet, dann sagt er nicht so, dein Leben ist schon hart, aber ich habe noch eine Last für dich. Geh beten. sondern was er tut, ist zu sagen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Hier findet ihr Leben, da ist Freude, da ist Weisheit, da ist alles, was du brauchst. Und deswegen, wenn wir zusammen beten, das gilt auch, wenn du alleine betest, aber wenn wir zusammen beten, zu zweit, zu dritt oder auch mit mehr Leuten, wir wollen uns versammeln um seine Gegenwart und sie miteinander genießen. Oder wie manche christliche Mystiker es ausgedrückt haben, wir verkosten seine Herrlichkeit. Der Psalmist sagt, schmeckt und seht, ja, wie freundlich, wie gütig, wie überragend schön dieser Gott ist. Oder Paulus kann sagen, wir alle schauen jetzt mit aufgedecktem Angesicht diese Herrlichkeit von ihm an. Und das verwandelt uns im Tiefsten. Das Ziel von Gebet ist nicht Gebetserhörung oder dass wir alles durchgebracht haben, was uns auf dem Herzen ist. Das Ziel von Gebet ist, es bringt uns in seine Nähe und das reicht. Das heißt, heute Morgen, wenn wir über Gebet reden, denke bitte nicht nur dran, okay, jetzt muss ich beten und muss ich jetzt Bitten bringen. Gebet ist wichtig, aber Gebet ist so viel mehr. Und Gebet beginnt mit Gott. Ein paar praktische Tipps dazu. Gebet beginnt mit Gott in der Bibel. Du findest alle biblischen, neutestamentlichen Gebete beginnen mit einer großen Schau auf, wer ist dieser Gott. Also das bekannteste Beispiel vielleicht ist Vater unser. Es beginnt nicht mit und führe uns nicht in Versuchung, sondern es beginnt mit Vater unser im Himmel. Es beginnt mit einem Ausrichten auf die himmlische Vaterschaft, auf wer ist er, wie siehst du mich, mich zu stellen unter seinen Blick, mir bewusst zu machen, dass das, was über Jesus ausruft, dass durch das Kreuz die Auferstehung und dass ich jetzt zu ihm gehöre, dass es auch für mich gilt und er auch zu mir sagt, ich bin sein geliebter Sohn, er hat Freude an mir und dann darf ich das genießen und miteinander können wir uns versammeln um diese Gegenwart. Und genießen, dass er der ist, der im Himmel thront und alle Macht hat und so weiter. Und Gebet beginnt für mich eigentlich mit einem Wahrnehmen, dass Gott da ist. Ich kenne viele Gebetstreffen, die beginnen mit, okay, lass uns mal sammeln, was gibt's alles? Und dann sammeln wir ganz, ganz viele Anliegen. Und nicht, dass das falsch ist, die Anliegen zu sammeln. Aber oftmals sammeln wir uns eigentlich um Themen, um Dinge, um Probleme oft auch. Und dann haben wir da einen Berg und dann müssen wir den auch abbeten. Und dann beten wir. Und falls du dich auf den Schlips getreten fühlst, weiß nicht, ob es mir leid tut, aber es ist auch nicht falsch oder böse, aber versteht ihr, Gebet ist so viel mehr als das. Wir sammeln uns eigentlich, die Verheißung seiner Gegenwart ist, dass er in der Mitte ist, dass er im Zentrum ist. Das heißt, lass uns in unseren Gebeten ihn erstmal in die Mitte rücken, uns um ihn zu versammeln. Weil egal wie groß der Berg deines Gebetsanliegens ist, wenn du dich um den versammelst, vor dessen Angesicht die Berge schmelzen wie Wachs, macht Gebet auch plötzlich Spaß und es wird leicht. Weil Gebet liegt auch nicht dran, wie viele Worte machst du. Wenn du eine Stunde betest und 59 Minuten verbringt ihr damit, den anzuschauen, der die Berge versetzt und der herrlich ist und groß ist und dann sagt ihr zum Schluss noch, Herr, erbarm dich über die Situation, macht, das ist genug. Es muss nicht immer so aussehen, aber versteht ihr, es ist nicht ein Arbeitsauftrag, den wir haben, noch alles zu nennen, sondern wir verkosten seine Gegenwart, wir sind miteinander vor ihm. Und dann ist es das einfache Prinzip, was Schönes wiederholen wir. Und wenn Gebet uns Freude macht, werden wir deutlich mehr beten. Okay, lass uns zum dritten und letzten Punkt kommen. Nochmal den Text kurz rein. Ich versichere euch, wenn zwei von euch auf der Erde eins werden, oder andere Übersetzungen sagen, wenn sie übereinstimmen, und ich habe das genannt, das Prinzip Übereinstimmung als Schlüssel, auch für Gebetserhörung, weil die Verheißung ist ja gigantisch, oder? Wenn zwei von euch eins werden, übereinstimmen, was zu bitten, dann wird es ihnen werden. Ist gut, oder? Also, ist ja nicht, dass Gebetserhörung ganz egal ist, sondern wir beten ja tatsächlich Dinge, wo wir sagen, Gott, das wollen wir sehen, dass das geschieht. Und Jesus sagt, okay, wenn ihr zu zweit übereinstimmt, dann passiert's. Eigentlich simpel, oder? Und deswegen ist die Einheit so wichtig, die Übereinstimmung so wichtig. Und das ist nicht nur ein, okay, ich bin im Herzen ein bisschen Übereinstimmung, sondern spannend ist ja der Kontext, in dem diese Stelle steht. Weiß jemand, was der Kontext ist, was da drumherum steht, davor und so und danach? Direkt davor ist dieser Text, wo es darum geht, wo es heißt, und wenn ein Bruder gegen dich sündigt, dann geh hin und konfrontier es. Und wenn er nicht auf dich hört, dann nimm noch jemand mit und so weiter. Was mich so ermutigt, das dann so Eskalationsstufen bist, das muss vor die ganze Gemeinde. Was mich so ermutigt, weil Jesus, das ist eine von zwei Stellen, wo er über Gemeinde spricht. Das eine ist, auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Die andere ist, wenn ihr Konflikte habt. Also ich mag das so, dass Jesus einfach ein realistisches Bild davon hat, wie sind wir miteinander unterwegs. Und das ist nicht ein Problem. Sünde ist nicht ein Problem, sondern wir können damit handeln. Also Sünde ist natürlich ein Problem. Wie ich meine, es ist nicht, oh, es darf nicht da sein. Es ist da, aber wir können damit umgehen. Und in dem Kontext sagt er dann, und wenn dann zwei eins werden, wenn zwei übereinstimmen, das heißt, es geht um ein versöhntes Miteinander. Das ist, wo auch der Teufel zittert vor Menschen, die eins sind, Menschen, die in Übereinstimmung sind und beten. Ein ganzes Stadion voller Leute, die im Herzen unversöhnt sind und Bitterkeit im Herzen mit sich rumtragen, das hat wenig Wirkung. Aber ein Ehepaar, was eins ist, Freundschaften, wo sie zusammenstehen und in einer Einheit sind, ein versöhntes Miteinander haben, Gemeindeleiter hier in der Region, die zusammenkommen und die nicht nur nett diplomatisch miteinander können, sondern wo wirklich Herzensverbindung gesucht wird, wo man zusammensteht, das hat Kraft. Und ohne Einheit verlieren wir die Kraft im Gebet. Das Krasse in 1. Petrus 3, Vers 7, also sorry an alle Männer hier, aber wir kriegen es heute ab, Da geht es um Mann und Frauen und die Einheit in der Ehe. Und dann heißt es dort, ihr Männer, wohnt bei euren Frauen mit Einsicht, also verständnisvoll, nachsichtig, empathisch, was auch immer, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das heißt, ob Gott meine Gebete hört, hat was mit zu tun, repräsentiere ich in all meiner Schwachheit und Gebrochenheit, aber Christus Katharina gegenüber. Das heißt, die Einheit in meinen engsten Beziehungen, die Einheit mit den Leuten, die ich bete, ist extrem wichtig. Was heißt es für die Gebetspraxis? Ein paar Gedanken noch dazu. Es gilt jetzt für, wenn du als Ehepaar betest oder wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt oder wenn ihr mit einem ganzen Stadion zusammenkommt oder mit 90 Rangern zusammensteht. Was hilft, um in Übereinstimmung zu kommen? Ja, wir müssen die Wege der Versöhnung und diese Herzenswege gehen, vergeben und so weiter. Das sind große Prozesse. Aber ganz konkret für dieses Gebetssetting, was dient? Erstens, fokussiertes Gebet dient, um übereinzustimmen. Was meine ich mit fokussiertem Gebet? Wir haben manchmal Gebetsveranstaltungen, da bringt jeder sein Gebetsanliegen mit und jeder betet auch sein Gebetsanliegen. Und ich denke manchmal dabei, jetzt hätte auch jeder für sich beten können, wäre schneller gegangen. Die Kraft von Übereinstimmung ist, dass es jetzt nicht mehr einfach nur das Problem von der Person ist, das Anliegen von der Person, sondern die Person betet es und wir beten gemeinschaftlich für diese Sache. Und zwar fokussiert. Wenn ihr Ranger einen Baum fällen geht, im wunderbaren Schwarzwald irgendwo, wo man das darf, dann lauft ihr nicht mit der Axt rum und ihr nehmt die mal und haut einfach mal gegen jeden Baum einmal dagegen und hofft, irgendwann fällt schon einer um. Sondern ihr nehmt irgendeinen Baum und dann sagt, also ich schätze, ihr macht das wirklich noch mit Axt und so. Ihr habt jetzt nicht Motorsäge und so, sondern wirklich Axt, oder? Aber auch mit der Motorsäge würde man nicht jeden Baum mal kurz anschlitzen, sondern du nimmst diese Axt und dann schlägst du in dieselbe Kerbe immer wieder und änderst den Winkel ein bisschen und irgendwann kippt er um und hoffentlich waren die Sicherheitsvorkehrungen so, dass der einfach da einfällt, wo er soll. Das ist im Gebet auch so. Wir laufen nicht rum und hauen irgendwie eine halbe Stunde Gebet einfach mal gegen 35 verschiedene Bäume, sondern wir nehmen uns einen Baum zu einer Zeit vor und hauen gegen diesen Baum. Konkret ausgedrückt, wir kommen zusammen, wir beten für diese Sache fokussiert. Statt dass der für Israel betet, der für die verfolgten Geschwister dort, der für den, dass es nicht regnet bei den Rangern und der für seinen Freund, fokussieren wir und sagen, dafür beten wir und in die Richtung gehen wir. Da, in der Übereinstimmung liegt die Kraft. Ganz paar praktische Sachen, wenn ihr zusammen betet, wie könnt ihr übereinstimmen? Indem wir eben Gebete wiederholen oder aktiv bejahen. Es gibt manchmal Leute, die sind in Gebetstreffen und dann haben sie so, ah, das könnte ich jetzt dafür beten und dann betet es schon jemand weg. Kennt ihr das? Das Gute ist, man kann nichts euch wegbeten, sondern dann bete es nochmal, stimm überein mit deinem Wort, mit deinem Herzen. Da drin liegt die Kraft. Oder wenn jemand was betet, dann sage ich dazu Amen. Bei uns, wenn wir in unserem Fürbitteraum, wo wir beten, du wirst extrem oft, wenn du da bist, diesen Satz hören, Gott, ich stimme damit überein. Und dann wird es nochmal wie bestätigt und betont.
Jesus hat dreimal hintereinander dasselbe Gebet gesprochen, sagt Gott, ich bringe das nochmal und nochmal und nochmal, bis er gemerkt hat, es ist durch. Wir bleiben dran, wir fällen den Baum. Was hilft, damit wir übereinstimmen können für Gebetstreffen? Ganz wichtiger Tipp, laut, deutlich und kurz. Es ist immer ganz schlimm bei Gebetstreffen, wenn dann jemand... Es ist schwierig, übereinzustimmen. Bitte sprich so laut, dass man dich hört. Und auch bitte so kurz, dass ich übereinstimmen kann. Und ich weiß, es gibt in jedem Gebetstreffen eine Gerda oder einen Herbert, der so viel Leidenschaft und Liebe hat, dass er einfach 8 Minuten am Stück mal durchgeht. Und ich liebe diese Leidenschaft und ich freue mich daran, aber es hindert alle anderen eigentlich, mit im Gebetsfluss zu sein. Weil bei Minute 1 denke ich, ja, da will ich auch beten. Und dann Minute 3 bin ich, oh, ich sitze ganz woanders und ich muss mich orientieren. Minute 5 habe ich meinen Urlaub geplant. Ich schaffe das nicht. Okay, es hilft, 20 Sekunden bis maximal 2 Minuten zu beten. Und zwar ein Punkt zu einer Zeit, du kannst ja nachher nochmal beten. Und damit kann man übereinstimmen. Das ist einfach Gebetskultur, die man entwickeln kann. Und dann macht Beten auch viel, viel mehr Spaß. Und es ist auch so, wenn jemand beten lernen will, ja, jetzt kommen mal irgendwie Leute, die bisher bei dem Gebetstreffen nicht dabei waren und sie denken, okay, ich mache mir jetzt auf, jetzt gehe ich mal zu dem Gebetstreffen. Ich fühle mich noch nicht so sicher mit dem Lautbeten und mit anderen und so weiter. Und dann kommt der Herbert und betet 8 Minuten am Stück durch. Dann denkst du, nie wieder bete ich hier. Es hilft einfach kurz, knackig von Herzen und dann lieber nochmal und nochmal. Ganz simple Sachen und ich weiß, das ist irgendwie so banal, aber es verändert extrem viel in der Gebetskultur. Und ein Riesenpunkt, kann ich nicht ausführen, aber will ich unbedingt nennen. Übereinstimmung im Gebet haben wir vor allem dann, wenn wir biblisch beten, also Bibel beten, biblische Gebete nehmen und mit denen beten. Statt jeder bringt nur sowas aus seinem Herzen ist, sagen wir beten mal mit Kolosser 1, was Paulus gebetet hat, was der Heilige Geist uns geschenkt hat in der Schrift, was man beten kann. Und diese Dinge beten wir mal als Grundlage. Oder eben das Vaterunser oder Verheißungen, die im Wort Gottes stehen. Wir nehmen mal diese Verse und damit beten wir. Warum? Weil da kann sich jeder eins machen. Wir haben bei uns, keine Ahnung, Christen aus 15 verschiedenen Kirchen, ganz unterschiedliche Frömmigkeitsstile, von, keine Ahnung, jung bis paar 80, also ein bisschen jung noch. Und das ist so unterschiedlich, aber wir haben eine Einheit da drin, wenn wir das Wort Gottes nehmen als Grundlage und damit beten. Darin können wir übereinstimmen. Okay, ich muss immer aufpassen, weil ich könnte noch so viel darüber sagen, aber ich komme zum Ende und wenn du sagst, du möchtest im Gebet wachsen, möchtest da gerne weiterkommen, dann noch ein letzter Tipp. Wir haben als Gebetshaus diesen Podcast gestartet vor einer ganzen Weile, Freude am Beten. Ich mag alleine den Titel, weil es macht Freude. Und da sind ganz, ganz viele Inspirationen und praktische Anleitungen, wie kann ich persönlich im Gebetsleben wachsen, aber eben auch mit anderen zusammen. Die meisten Videos, die da drauf sind, oder es gibt es auf Spotify oder eben auf YouTube, sind so 10-Minuten Videos, wo in 10 Minuten eine Gebetsform erklärt wird und praktisch angeleitet wird. Und zu jeder Folge gibt es auch einen One-Pager, also eine Seite, die man auf www.freudeambeten.de runterladen kann und damit in seinem Hauskreis, in seiner Ehe, mit persönlich in seinem Gebetsleben oder wo auch immer man ist, einfach Gebet vertiefen kann, wenn das dir hilft. Auch da liegen Flyer aus oder kannst den QR-Code scannen. Okay, nochmal ganz kurz zusammengefasst, was habe ich heute gesagt? Matthäus 18, ich glaube, Gebet ist der Schlüssel für die Superkraft Jesu, dass wir in dem laufen können, mehr und mehr gemeinschaftlich, wie Jesus eben gelebt hat. Und einer der Schlüssel ist, dass wir nicht nur alleine beten, sondern dass wir diese Gebetsgemeinschaften haben. Erster Punkt war, der wichtigste Ort des Gebets sind deine engsten Beziehungen. Es beginnt in der Ehe, in der Familie, in den Freundschaften, in den engen, kleinen Teams und Kreisen. Und darüber hinaus haben wir dann gemeinschaftlich, aber versteht ihr, das Gebetstreffen der Gemeinde, wo dann mal auch 20, 30 oder 100 Leute zusammenkommen, wenn es alles Menschen sind, die es im Kleinen tun, hat es im Großen enorme Kraft. Also, kultiviere das in deinen engsten Beziehungen. Zweitens, wenn wir beten, allein oder mit anderen, dann lasst uns starten, damit einfach seine Gegenwart zu genießen und uns an Gott zu freuen. Und wenn du nicht weiterkommst als das war gute Gebetszeit. Und drittens, wenn wir bitten, wenn wir Fürbitte machen, wenn wir für Dinge beten, lasst uns lernen, übereinzustimmen, von ganzem Herzen, Beziehungen zu leben, wo wir in Versöhntheit miteinander übereinstimmen können, aber eben auch ganz konkret in diesen Anliegen bestätigen, in eine Richtung beten, fokussiert unser Ja und Amen dazu geben. Ich möchte noch zum Abschluss beten und werde dir dann einfach ein, zwei Minuten geben, wo du nochmal in der Stille vor Gott bewegen kannst. Gibt es da was, wo Gott dich heute ermutigt? Nimm dir eine Sache vor oder wenn der Geist Gottes dir zwei Sachen sagt, darfst du das auch tun. Und dann wird das Lobpreisteam uns nochmal in ein Lied mit reinnehmen. Jesus, wir danken dir, dass du nicht nur deine Jünger gelehrt hast zu beten, sondern dass du uns auch heute lehrst zu beten. Danken dir für dein Wort, wo wir so viel drüber finden können. Danken dir für die Gemeinschaft miteinander, wo wir so viel voneinander auch lernen können. Und wir danken dir, dass du durch deinen Geist jeden Einzelnen von uns lehrst. Und ich bete darum, dass du jeden Einzelnen, der hier in diesem Gottesdienst ist, dass du uns lehrst zu beten, dass du uns in eine Reife führst. Und ich bete so sehr, dass jedes Haus, was hier vertreten ist, ein Haus des Gebets wird. Jede Ehe, jede Beziehung, jede Familie, dass dieser Gebetsaltar überall aufgerichtet wird. Gib Gnade über uns alle. Amen.